Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es ist nicht das beste Verhältnis zwischen der Ukraine und dem Vatikan. Mit Aussagen wie die Ukraine solle die weiße Fahne hissen, hat der Papst in der Vergangenheit des Öfteren auch mal für Kritik gesorgt. Selbst auf mehrfache Einladungen in das kriegsgebeutelte Land zu reisen, ist das römisch-katholische Oberhaupt bisher nicht eingegangen. Konnte der Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj am vergangenen Freitag daran nun etwas ändern? Das wollte ich vor der Sendung von Regina Elzner wissen, Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster.
Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es ist sehr deutlich geworden wieder mal, dass es hier um eine sehr problematische Beziehung geht oder um ein angespanntes Verhältnis, was sich sehr auf der Ebene einer klassischen Diplomatie bewegt, wo man aber nicht erwarten muss, dass das jetzt den Krieg beenden wird oder eben auch nicht wirklich mehr erwarten darf, dass Volodymyr Selenskyj und Papst Franziskus ein herzliches Verhältnis hier zeigen würden. Dafür ist einfach auch zu viel Glas zerbrochen. Und auch diesmal sieht man wieder, dass beide eigentlich aneinander vorbeireden, muss man fast schon sagen.
Gesprochen wurde ja bei dieser halbstündigen Privataudienz unter anderem über das Ende des Krieges, über die humanitäre Lage, auch die Rückführung von ukrainischen Gefangenen. Inwiefern hat der Vatikan denn bei diesen Themen da überhaupt die Macht, auch etwas auszurichten? Also erhofft sich der ukrainische Präsident da vielleicht zu viel?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Selenskyj sich tatsächlich eine Unterstützung in dieser Art vom Vatikan wünscht. Denn der Vatikan ist natürlich keine Militärmacht, er ist keine Weltmacht im Sinne der Sicherheitspolitik, sondern der Einfluss des Vatikans würde am ehesten auf der Ebene eben, wie Sie sagen, der humanitären Hilfe liegen oder natürlich auch auf der Ebene der der Ideologie, würde ich fast schon sagen. Und was die humanitäre Seite angeht, da ist der Vatikan, glaube ich, nach wie vor einigermaßen aktiv. Man sieht immer wieder Gefangenenaustausche. Gerade in diesem Sommer gab es auch den wirklich wichtigen Austausch auch von Priestern, von Geistlichen aus der Ukraine, die aus Russland zurückgekehrt sind. Das ist also schon sehr, sehr wichtig. Und die diplomatische Mission, die der Vatikan letztes Jahr ja auch quasi begonnen hatte mit Kardinal Suppi, der mehrfach in den verschiedenen Ländern war, hat gezeigt, dass auch in dieser Hinsicht der Schwerpunkt des Vatikans viel mehr auf Gefangenenaustausch aus der Rückführung der deportierten Kinder aus Russland liegt. Und ich glaube, da hat der Vatikan durchaus auch Einfluss. Die Erwartung, dass der Vatikan sicherheitspolitisch an irgendeiner Stelle Einfluss hat, die halte ich tatsächlich für falsch. Das ist nicht sein Aufgabenfeld. Aber das wird natürlich auch in der Kommunikation dadurch immer ein bisschen schief, dass der Vatikan davon spricht, dass er Vermittler sein will, dass er Friedensinitiativen unterstützt, aber natürlich selber gar nicht der Akteur ist, der diese brutale Waffengewalt unterbrechen und beeinflussen kann. Da liegt, glaube ich, die Schräglage ein bisschen drin, dass die Diplomatie des Vatikans auf einer anderen Ebene liegt als das, was auch Selenskyj sich mit seinem Friedensplan tatsächlich vorstellt und was er braucht, um diesen Krieg zu beenden.
Das meinen Sie mit, Sie haben einander vorbeigeredet?
Ja, das ist das eine. Also tatsächlich glaube ich, dass man diese beiden Ebenen der Diplomatie und der Rolle von Religion in so einer Diplomatie wirklich gut auseinanderhalten muss. Ich glaube aber auch, dass die Art und Weise, wie beide über diesen Krieg denken und wie beide die Ukraine sehen und die Möglichkeiten der Ukraine sehen, diesen Krieg zu beenden, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Und das, ich finde, man kann das immer ein bisschen an den Gastgeschenken beobachten, die sich beide mitbringen. Selenskyj hat das letzte Mal schon eine sehr eindrückliche Ikone mitgebracht. Dieses Mal ein Ölgemälde von den Leiden von Butscha. Er bringt also Geschenke mit, die wirklich die Realität dieses Krieges in den Vatikan tragen. Und der Papst hat diesmal eine Rose des zerbrechlichen Friedens geschenkt und ein Buch über verfolgte Christen in der Sowjetzeit in der Ukraine. Also zwei sehr, auch zweideutige Geschenke in der Stelle, wo die Ukraine quasi um ihr Überleben kämpft. Und daran merkt man, dass die Perspektive auf diesen Krieg sehr, sehr unterschiedlich ist.
Sie haben eben schon den Kardinal Matteo Suppi erwähnt, den päpstlichen Sonderbeauftragten für Frieden in der Ukraine. Nun kam gestern die Meldung, dass der Kardinal in Moskau erwartet wird. Es geht also immer noch darum, die Tür zu Moskau offen zu halten, wie das am Anfang des Krieges vom Vatikan oft zu hören war?
Nun, der Vatikan ist natürlich der Meinung, und das ist ja grundsätzlich auch nicht ganz falsch, dass man hier keinen Frieden und keine Friedensverhandlungen erreichen kann, wenn man mit Moskau überhaupt nicht redet. Ja, natürlich ist Moskau wichtig, um diesen Krieg zu beenden. Ich würde sogar sagen, dass Moskau die einzige Seite ist, die diesen Krieg tatsächlich sofort beenden könnte, indem man eben seine Truppen abzieht aus der Ukraine. Von daher ist es nicht ganz falsch, natürlich auch weiter mit Moskau und in Moskau zu sein. Das Problem bei dieser sehr Moskau-zentrierten Diplomatie des Vatikans ist aber natürlich, dass man nach wie vor nicht deutlich kritisch mit Moskau wirklich ins Gespräch geht, sondern es wirkt eben immer sehr wie ein ja auch Anerkennen der Interessen Russlands in diesem Krieg und wie ein Entgegenkommen oder eine Besänftigung quasi des Gewalttäters. Und das ist höchst problematisch, vor allen Dingen in den Augen der Ukraine. Und da hat der Vatikan bis jetzt auch nicht viel dafür getan, diesen Eindruck zu unterbinden oder zurückzuweisen.
Wenn wir jetzt den Blick also nochmal weiten von der römisch-katholischen Kirche, auch den ökumenischen Weltkirchenrat, die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine mit einbeziehen, da haben Sie in einem Interview in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Public Forum von einem Versagen der Kirchen gesprochen, was die Vermittlung angeht. Wie kommen Sie zu dieser Analyse?
Es ist in diesen letzten Monaten und Jahren sehr deutlich geworden, dass sich die weltweite Ökumene, also vor allem, wie gesagt, der Ökumenische Rat der Kirchen, aber auch die Vatikanische Ökumene nach wie vor eigentlich ein bisschen ja blauäugig vielleicht mit der eigenen Vergangenheit im Gespräch mit der russisch-orthodoxen Kirche umgeht. Also man hat eine lange Geschichte der Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche, von der man ganz klar heute sagen muss, dass die russisch-orthodoxe Kirche diese Beziehung schon seit vielen Jahrzehnten instrumentalisiert hat für die eigenen politischen Interessen. Und solange wie man, glaube ich, da nicht in die wirklich ehrliche Aufarbeitung geht von den eigenen ökumenischen Beziehungen, die man gepflegt hat, von den Fehlern, die aber auch passiert sind in dieser Beziehung, solange wird man einfach nicht zu einem ehrlichen und guten Verhältnis zur ukrainischen Orthodoxie und zu den ukrainischen Kirchen kommen. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte auch erwartet, muss ich zugeben, dass man das im Laufe der letzten 2 Jahre besser eingeschätzt hätte, dass man in diesen 2 Jahren ja einen wirklich ehrlicheren Umgang auch miteinander, gerade auch mit dem Moskauer Patriarchat gefunden hätte. Solange wie das nicht passiert, wird man keine Vermittlungsfunktion einnehmen können, die dazu beiträgt, dass die Ukraine und Russland miteinander wieder zu einem guten Verhältnis finden können.
Das Hauptproblem da scheint ja auch die Politisierung zu sein der Kirchen in Russland und in der Ukraine. Was könnten die Kirchen denn tun, um erfolgreich zu vermitteln? Welche Voraussetzungen müssten da erfüllt sein?
Das kommt darauf an, über welche Kirchen man spricht. Ich glaube, man muss von der ökumenischen Ebene aus verstehen, dass es sich hier um 2 Länder handelt, 2 Bevölkerungen handelt, die orthodox sind. Und das heißt, ein ganz großer Schwerpunkt von Vermittlungsarbeit, von ja überhaupt auch die Räume zu öffnen, miteinander reden zu können, liegt bei der orthodoxen Weltgemeinschaft und weniger bei den ökumenischen Partnern, bei der katholischen oder der evangelischen Kirche. Und die evangelische und die katholische Kirche könnte natürlich die berühmten neutralen Räume zur Verfügung stellen, also Räume öffnen, in denen sich die orthodoxen Christen treffen können, miteinander sprechen können, ohne in Gefahr zu geraten, auf dem Territorium der anderen vereinnahmt zu werden. Aber dafür müsste man eben auch die eigene Verstricktheit sozusagen in die schwierige Geschichte, genau in diese Politisierung auch, das müsste man aufarbeiten. Man müsste sich selber klar machen, dass man Teil dieser Politisierung der Kirchen im Kalten Krieg und in den letzten Jahren war, als Ökumene. Und erst dann könnte man wirklich so eine Art Neutralität herstellen und sich dann auch wirklich für den Frieden und für die Versöhnung einsetzen.
Sagt die Theologieprofessorin Regina Elsner im Religionsmagazin zur Vermittlerrolle der christlichen Kirchen und dem Besuch des ukrainischen Präsidenten beim Papst am vergangenen Freitag. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Elsner.
Sehr gerne. Dankeschön.